Moment, ich räusper mich noch mal kurz. Das muss manchmal sein. Wenn wir uns die Berichte zum Abendmahl in den Evangelien anschauen, dann kann einem auffallen, dass die ein bisschen verschieden manchmal dargestellt werden. Zum Beispiel nur im Johannesevangelium gibt es die berühmte, oder ich nehme an, sie ist sehr bekannt, die Szene, wo Jesus vor dem Mahl seinen Jüngern nochmal die Füße wäscht. Und im Johannesevangelium, da gibt es noch eine Besonderheit, nämlich kommt da ein ziemlich langer Block von Abschiedsreden von Jesus. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Kapitel. In Kapitel 13, da kommen sie rein, dann wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Sie essen gemeinsam das Mahl. Judas verlässt den Raum, um ihn zu verraten. Und dann setzt Jesus an und hält eine längere und eine wirklich bemerkenswerte Abschiedsrede, in der er seinen Jüngern noch viele Sachen erläutert, viele Sachen erklärt und in der er sie vorbereitet auf die Zeit, die bald sein wird, wenn er nicht mehr da ist. Dabei legt er ihnen mehrere Aspekte aufs Herz, die wichtig sind in dieser Zeit, wo sie sich neu orientieren müssen, wo sie sich neu und auf eine andere Weise auf Gott ausrichten werden müssen, denn er wird ja dann nicht mehr da sein. Und an erster Stelle, ganz am Anfang von dieser Rede, gibt er seinen Jüngern ein neues Gebot. Und da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Doppelt gesagt, daran merkt man, es ist wichtig. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Manch einer von euch hat das vielleicht schon mal gehört, die 12 Apostel, oder in dem Moment waren es nur 11, einer hatte den Raum ja verlassen, die waren wirklich unterschiedlich. Die kamen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, auch theologisch und politisch hatten die komplett verschiedene Ideologien. Das war im Grunde ein bisschen ein Pulverfass. Was sie zusammengehalten hat, das wie bei dem Magneten mit den Nägeln, das war Jesus. Ansonsten hätten sie teilweise unterschiedlicher kaum sein können. Gut, es waren auch Zwillinge dabei, die waren wahrscheinlich nicht so voneinander unterschieden. Aber dieses Gebot, das ist sehr wichtig. Vor allem dann, wenn Jesus nicht mehr da ist, wird das für die Jünger unglaublich wichtig. Das ist so wichtig, das wiederholt er danach noch zweimal in Kapitel 15. Das ist immer noch dieselbe Rede. Vers 12 und in Vers 17 sagt es auch noch. Hier in Vers 12 deutet Jesus auch schon an, dass er bald sterben wird. Wenn wir uns die Berichte vom letzten Mal anschauen, dann gibt es ja immer so eine Stelle, wo Jesus die Stimmung ein bisschen crasht, indem er sagt, einer von euch wird mich verraten. Und also, oh, bin ich es, Herr? Aber dass er wirklich bald sterben wird, ich nehme an, das haben die Jünger bis zuletzt nicht geglaubt. Aber er deutet das schon mal an. Und hinterher besinnen sie sich dann vielleicht auch wieder darauf. Und weil sie dann eben bald ohne direkte Leitung auskommen müssen, warnt er sie davor, dass sie viel Anfechtung ertragen müssen, viel Leid. Und er verheißt ihnen aber auch den Heiligen Geist als einen Beistand von oben, als einen Tröster, als einen Ermahner, einen, der sie leiten wird und der sie lehren wird, der sie ausstattet mit Kraft und Vollmacht von Gott. Dazu hat Christoph Hornischer letzte Woche eine Predigt gehalten. Wer möchte, kann die online auch nachhören. Zu dieser Ankündigung übrigens auch. Und Jesus ermahnt seine Jünger noch mehrmals, dass sie seine Gebote halten sollen. Denn wenn er nicht mehr da ist, was bleibt von ihm? Der Geist bleibt und eben das, was er sie gelehrt hat. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, sagt er in Johannes 14, Kapitel 23. Und wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Das sagt er in Kapitel 15. Und Jesus verweist damit noch einmal, also eigentlich die ganze Zeit, immer wieder in dieser Rede kommt er darauf zurück, auf dieses neue Gebot, was er ihnen gegeben hat, dass ihr euch untereinander liebt. Haltet das Ja ein, ansonsten wird das nichts. mit unserer gemeinsamen Bewegung. Und am Ende dieser Rede bringt er all die Punkte nochmal in ein Gebet vor Gott. Kapitel 17, manchmal steht da die Überschrift, das hohepriesterliche Gebet, ist eine sehr schöne Überschrift. Da bringt Jesus nochmal seine ganz persönlichen Bitten und auch seinen Dank vor Gott. Und er betet für seine Jünger, dass sie bewahrt werden im Glauben und in der Einheit. Und er betet auch ganz konkret für die Gemeinde, die erst noch kommen wird. Ich lese uns das einmal vor aus Johannes 17, die Verse 20 bis 23. Ich bete nicht nur für diese Jünger, das sind die Apostel, die vor ihm sind, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Am Anfang des Gebets betet Jesus etwas allgemeiner, dann betet er für die Apostel, die mit ihm im Raum sind, und dann betet er für die, die durch das Zeugnis der Apostel glauben werden. Das Wort der Apostel, das ist zunächst einmal an Pfingsten in Jerusalem, wo sie anfangen zu predigen. Und Menschen kommen zum Glauben, weil sie sind erfüllt vom Heiligen Geist und sie predigen in der Vollmacht Gottes. Und die Gemeinde wächst mit diesen Aposteln als Spitzenfiguren, als Oberhäupter. Und es gibt Berichte, in welche Herrenländer die Apostel gewandert sind. Thomas soll bis nach Indien gegangen sein und dort eine Gemeinde gegründet haben. Und irgendwann sterben die Apostel, sie werden alt und sterben einer nach dem, nee, so alt werden sie gar nicht. Sie sind allesamt als Märtyrer gestorben. Zumindest ist das, was wir von ihnen überliefert haben, und ich halte es auch für glaubwürdig. Das ist das, was Jesus ihnen ankündigt, ne? Und ihre Worte, die Worte der Apostel werden nicht mehr von ihnen selbst gesprochen. Es wird von anderen weitergegeben und es wird aufgeschrieben. Das haben wir im Neuen Testament, und durch dieses Wort der Apostel kommen auch heute noch Menschen zum Glauben. Jesus betet für alle, die durch ihr Wort glauben werden. Das sind Menschen damals in der allerersten Gemeinde, das sind Menschen, die vor 1000 Jahren gelebt haben, Menschen aus der Generation unserer Eltern und Großeltern, und auch wir heute sind gemeint. Auch wir glauben auf der Grundlage von diesem Zeugnis, das die Jünger von Jesus gegeben haben. Jesus betet für dich und für mich und für unsere Gemeinde in Bremerhaven. Und vor allem dafür betet Jesus, dass die Jünger eben eins sein sollen. Wir alle sollen eins sein, und das betrifft nicht nur uns in diesem Raum oder in dieser Gemeinde, sondern auch alle anderen, die an Jesus Christus glauben, sollen miteinander und mit uns eins sein. An der Stelle könnten wir schon fragen, erfüllen wir das jetzt so genau mit der Einheit? Wie ist das? Dafür müssen wir erstmal gucken, was genau ist die Einheit, die Jesus hier meint. Zunächst mal, Spoiler, naja. Es ist keine organisatorische Einheit, die die Gemeinde irgendwie zu einem machen würde. Jesus gründet keine Kirche im Sinne von einer Organisation, die feste Regeln und Strukturen hat. Feste Regeln und Strukturen haben einen Sinn, darum geben wir sie uns auch immer wieder. Aber das ist nicht das, was Jesus im Kopf hat, wenn er seine Gemeinde gründet. Immer wieder ist das auch fehlinterpretiert worden. Weder eine allgemeine Kirche, in der alle Christen versammelt werden, noch eine Einheitsökumene, wo alle Kirchen zusammenkommen und sich auf eine Lehre und eine Lebensführung einigen, die alle Lehrfragen regelt, würde dem gerecht werden, was die Bibel meint, wenn sie von Einheit spricht. Gottes Traum von Einheit ist größer. Und das andere, mit Einheit ist auch keine äußere Einheit gemeint, dass wir uns auf die gleiche Weise anziehen, dass wir uns auf die gleiche Weise benehmen, ähnliche Regeln einhalten, dass wir in der gleichen Position beten oder singen oder dass wir, ist auch nicht gemeint, dass wir in jeder Kleinheit die gleiche theologische Position vertreten. Über manche Sachen darf oder muss vielleicht sogar gestritten werden. Einheitlichkeit ist keine oder ist nicht gleich Einheit. Einheitlichkeit, das ist das, dass wir von außen gleich wirken, gleich aussehen, vielleicht alle eine bestimmte Uniform anhaben, ne? Dann sind die Menschen einheitlich. Aber Einheit beschreibt etwas Tieferes. Und Jesus beschreibt die Einheit so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Das war... Mensch, die Einheit der Gemeinde besteht darin, dass wir in Gott fest verwurzelt sind. Das ist auch etwas, was Jesus in dieser Rede vorher schon besprochen hat. Bleibt in mir und ich in euch. Und dann malt er das Bild von der Rebe, die am Weinstock bleibt, so wie die Rebe nicht aus sich selber Frucht bringen kann, sondern nur, weil sie am Weinstock ist, nur in mir. Der Magnet. Ohne den gibt es keine Einheit. Die Einheit unter Christen lässt sich nicht erzwingen oder von außen beeinflussen oder künstlich herbeiführen. Wir können Kleiderordnung und Gottesdienstordnung haben, so viel wir wollen, die ich nicht herabwürdigen möchte, die sicher einen Sinn und einen guten Platz haben. Aber wenn wir nicht tief in Gott verankert sind, dann nützt uns das gar nichts. Wie geschieht das? Wie passiert das? Wie schaffen wir das, dass wir so fest in Gott verankert bleiben? In erster Linie ist das ein Werk des Heiligen Geistes, den Jesus seinen Jüngern hier ankündigt. Das ist das, was er in Vers 22 meint, wenn er spricht: Die Herrlichkeit, die du, Vater, mir gegeben hast, die habe ich ihnen auch gegeben. Das ist der Geist Gottes und der sorgt eben dafür, dass wir in Gott bleiben. Und der Geist bewirkt eben nicht nur die Einheit mit Gott, sondern auch die Einheit untereinander. Allerdings können wir an der Stelle auch etwas dazu tun. Ich nenne das geistliche Hygiene, weil ich das Bild eigentlich ganz nett finde. Stellt euch das vor wie täglich Zähne putzen. Dass man auf sein Leben, auf sein geistliches Leben, auf sein Leben mit Gott achtet, dass ich schädliche Einflüsse aus meinem Leben nach Kräften heraushalte, dass ich in Gottes Wort lese, dass ich nach seinem Willen für mich frage, dass ich mit ihm spreche. Aber vor allem oder in erster Hinsicht ist es der Geist, der die Einheit untereinander bewirkt. Und in diesem Sinne gibt es auch streng genommen gar keine getrennte Kirche. Das mag vielleicht überraschend sein, weil das von außen an der Organisation, an der Weise, wie wir uns benehmen, wie wir uns kleiden und so weiter, gibt es ja schon Unterschiede, teilweise große Unterschiede. Aber in wem der Geist ist, der bleibt in Gott. Und so sind alle, die in Christus verwurzelt sind, sind Teil seines großen internationalen Leibes, der sämtliche anderen Grenzen übertrifft. Ein Geist, ein Herr, eine Glaube, ein Glaube, wer an Jesus Christus glaubt, der ist Teil seiner unsichtbaren Kirche, der Gemeinschaft der Glaubenden. Es gibt nur einen Leib Christi und nicht zwei oder drei oder vier oder 80. Jeder Gläubige, der mal gelebt hat und der noch leben wird, ist im Leib Christi vereint. Das ist wunderbar. Die Kehrseite davon ist, auch etwas, was Ingo vorhin angesprochen hat, niemand kann für sich alleine Christ sein. Der Leib Christi zeigt sich ganz konkret in einer Versammlung der Gläubigen in einer Ortsgemeinde. Nur gemeinsam als Gemeinde formen wir den Leib Christi. Ne, einer ist das Auge, einer die Hand, einer die Milz. Habt ihr bei dem Bild vom Leib auch manchmal diesen Sketch von Otto Walkes im Kopf? Der ist irgendwie Milz an Großhirn, Milz an, ja? Könnte man interessante Parallelen zur Gemeinde führen. Aber ein Finger alleine, der kann halt nichts machen. Der liegt rum und im besten Fall riecht er so ein bisschen, aber und ein Ohr, ja. Als Körper, als Gemeinde, als Leib Christi müssen wir zusammen sein. Und das Blut, das in unseren Adern läuft, um dieses Bild auf diesem Bild aufzubauen, das Blut, das uns verbindet, das ist der Geist Gottes und das ist die Liebe, die er in uns bewirkt. Und darin besteht auch unser Zeugnis als Gemeinde, dass wir einander lieben. In Johannes 13, 35 sagt Jesus das: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eine Gemeinde, die in der Liebe zueinander erkaltet ist, ist als Gemeinde Jesu Christi in ihrem Zeugnis vollkommen unglaubwürdig. So sollen auch sie in uns sein, in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die ganze Glaubwürdigkeit von Jesus Christus, von dem Evangelium, von seiner Botschaft und seinem Auftrag auf dieser Welt hängt im Grunde daran, ob Gemeinde eins ist. Wenn wir es nicht schaffen, einander zu lieben, dann ist auch unsere Botschaft von Gottes Liebe zu uns, die wir doch erfahren haben, die wir doch erleben in unserem Leben, dann ist auch diese Botschaft lasch, dann ist sie unglaubwürdig. Ich kann nicht Gottes Liebe predigen, wenn ich auf meine Geschwister herabschaue, wenn ich sie verachte, wenn ich ihnen aus dem Weg gehe oder über sie lästere. Leider ist das häufig so, und es war schon immer so, in der Praxis, im konkreten Tun, im konkreten Handeln der Liebe, ist die Einheit unter den Christen gefährdet. Sie ist bedroht. Menschen schaffen sich über die kleinsten Kleinigkeiten so zu streiten, dass es überall so. Und natürlich passiert sowas auch in der Gemeinde. Darum, wenn ihr ins Neue Testament schaut, in die Briefe, nach der Apostelgeschichte, sogar schon im Römerbrief findet man das, dabei kennt Paulus die Gemeinde in Rom noch nicht mal. In so gut wie jedem Brief gibt es eine Stelle, manchmal ist es sogar das vorherrschende Thema. Bewahrt die Einheit, bemüht euch darum, die Einheit und die Liebe untereinander zu behalten. Der erste Korintherbrief ist ein Paradebeispiel, der ist voll davon. Da sind verschiedene theologische Parteien, da gibt es Streit zwischen Gemeindemitgliedern, ein paar verklagen sich sogar gegenseitig. Und das Abendmahl, das Symbol der Einheit in Christus, das Symbol, dass Gott uns so liebt, dass er Gemeinschaft mit uns haben will, dass er alles für uns tut, das nehmen Arme und Reiche in der Gemeinde getrennt ein. In der Gemeinde in Korinth gab es so ziemlich alles, nur keine Einheit. Und Paulus kämpft hart darum und er kämpft mit so viel Kraft, ihr könnt das nachlesen, wenn ihr wollt. Aber auch in den anderen Gemeinden ist es so. Was uns die Briefe zeigen, von dem, was los war. Ständig müssen Gemeinden ermahnt werden, dass sie in der gelebten Einheit bleiben. Im Galaterbrief, die Stelle kennt ihr wahrscheinlich. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Ja, manchmal muss man eine Gemeinde daran ermahnen, sich nicht nach ökonomischen Kategorien oder nach gesellschaftlichen Kategorien aufzuteilen. Im Epheserbrief: ertragt einer den anderen in Liebe. Seid darauf bewacht, zu wahren die Einigkeit im Geist. Auch da war die Einigkeit gefährdet. Im Philipperbrief: tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist auch ein guter Hinweis, was das angeht. Achtet auf die anderen, achtet auf die Schwächeren. Wenn Streit entsteht, ich habe das neulich gelernt, wenn sich Streit nur anbahnt und ich so ein ungutes Gefühl bekomme bei dem anderen, ab dem Moment schaffen Menschen es nicht mehr, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Denn wenn ich befürchte, dass da was im Busch ist, sehe ich den anderen als eine mögliche Bedrohung, ne, Stresshormone und so weiter. Und dann denke ich immer, oh, der will sich über mich erheben. Ich muss mich selber erheben, damit ich nicht untergebuttert werde, damit ich nicht besiegt. Und dann erhöht man sich, auch wenn man sich das vielleicht einbildet, ne? Und am Ende versuchen beide nur, sich, weiß ich nicht, mit anderen Leuten zusammenzutun. Hey, guck mal, ist dir nicht auch aufgefallen, der da, ne? Und also eigentlich, man versucht Leute um sich zu sammeln, man versucht zu gucken, dass man einen festen Stand hat, damit man in dem Streit, der kommen könnte, nicht untergeht. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist manchmal schwierig. Auch im Kolosserbrief: ertragt einer den anderen, vergebt euch untereinander, wenn einer Klage über den anderen hat. Auch da gab es Streit untereinander, da hatten Menschen zu meckern. Die Thessalonicher. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Schön. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben, und das tut ihr auch. Das ist schön. Ja, Ingo sagt es gerade, du hast ein bisschen zu laut geflüstert. Die haben was richtig gemacht. Ja. Die haben was richtig gemacht. Das nehme ich als Ansporn gerne mit rein. Also, die haben es geschafft. Ja, anscheinend. Sicher hatten die andere Sachen, wo Paulus sie dann ermahnen musste. Aber in dem Punkt, in der brüderlichen Liebe oder in der geschwisterlichen Liebe, sind sie einig geblieben. Sie sind in Gott geblieben und Gott ist in ihnen geblieben. Sie haben sich der Liebe nicht verwehrt, sondern sie haben Gott wirken lassen in ihren Herzen, in ihrem Leben und in ihrer Gemeinschaft. Und wir haben zwar nicht irgendwie die Chronik der Protokolle von der Gemeindeversammlung aus der Thessalonicher Gemeinde, aber ich würde wetten, und nein, ich bin kein Fan von Glücksspiel, aber ich würde wetten, dass das auch mit Problemen behaftet war, dass der Weg dahin nicht einfach war. Denn Liebe muss getan werden. Was würden Menschen über die EFG Bremerhaven denn sagen? Ja, die haben noch einiges zu lernen. Oder guck dir die an, Mensch, ist das toll, wie vereint die in der brüderlichen Liebe sind. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem da, oder? Die meisten von euch sind schon länger hier als ich. Ihr werdet das besser wissen. In dem Fall seid ihr die Experten. Aber ich wünsche mir das so sehr, dass wir uns darin von der Welt unterscheiden, wo sich Menschen über Kleinigkeiten andauernd zerzanken und zerstreiten, dass wir wirkliche, herzliche Liebe zueinander haben. Dass wir zur Vergebung bereit sind, nicht weil das von uns gefordert wird, sondern weil wir wissen und erleben, Gott hat uns vergeben, Gott hat mir vergeben. Also kann ich auch auf jemand anderen zukommen. Einander lieben, das heißt nicht, dass wir uns mögen müssen. Das finde ich immer eine ganz wichtige Unterscheidung. Ich habe mal den Bericht gehört, das war, weiß nicht, irgendwie ein Vater, der war mit seinem kleinen Sohn unzufrieden, wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht, mutwillig oder sonst sowas. Und dann meinte er zu ihm: hast du ein Glück, dass ich dich so liebe? Denn gerade kann ich dich überhaupt nicht leiden. Ja. Klar, es hilft, wenn mir der andere sympathisch ist. Dann fällt es mir wahrscheinlich auch leichter, ihn zu lieben. Aber es ist keine strenge Voraussetzung dafür. Liebe ist eine Haltung, die ich dem anderen gegenüberbringe. Liebe ist eine Frucht des Geistes. Und das misst sich am letzten Endes daran, wie wir miteinander umgehen. Im ersten Johannesbrief und dem Brief, wenn ihr in der Woche Zeit habt, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr lesen müsst, lest mal den ersten Johannesbrief. Da geht es durchweg um dieses Thema. Und im ersten Johannesbrief, da heißt es, lasst uns nicht, warte, habe ich das? Ah ja, da unten. Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Liebe ist kein Lippenbekenntnis. Liebe ist nicht ein Gefühl, was ich zum anderen habe, sondern Liebe ist immer eine Einstellung. Ich kann nicht sagen, ich liebe meine Ehefrau, weil ich sie gern habe, aber ich behandle sie schlecht, ich betrüge sie oder sonst was und hinterher sage, ich habe sie so gern, ich liebe sie doch. Nein, dann liebst du sie nicht. Das zeigen deine Handlungen ihr gegenüber. Wenn ich das nicht fühle, in der Emotion, es gibt ja so Phasen, wo man sich nicht so ganz riechen kann, ne? Kommt in Beziehungen immer mal vor. Und wenn ich sie aber trotzdem achte und ihr gut gegenüber bin, das ist Liebe. Denn Liebe ist geduldig. Und mit den Geschwistern in der Gemeinde ist das genauso. Wo ich dem anderen aus dem Weg gehe, mich nicht für ihn interessiere. Ob ich auf ihn herabsehe, oder über ihn lästere oder ihn versuche, für meine eigenen, ganz persönlichen Zwecke einzuspannen, da habe ich keine Liebe, so gern ich den anderen auch eigentlich mag. Liebe erweist sich im ehrlichen Interesse für den anderen. Für sein Leben, für seine Person. Liebe bedeutet, dass ich Respekt habe vor der Meinung des anderen, vor seiner Entscheidung, auch wenn ich dem vielleicht nicht zustimme. Liebe heißt, Rücksicht auf die Schwächeren zu nehmen, die körperlich Schwachen und die Schwachen im Glauben. Liebe bedeutet praktische Hilfe, wo einer es braucht. Na klar. Und Liebe erweist sich da, wo wir einander nicht verstehen. Und zwar darin, dass wir um dieses Verständnis ringen, dass ich darum ringe, den anderen zu verstehen. Ja, warum denkst du denn das? Warum? Wie kommst du denn darauf? Warum ist das denn so? Anstatt, dass ich gleich, ach, der ist anders, der macht das falsch und über ihn urteile. Ihn dafür nicht gern haben. Nur lieben soll ich ihn. Dass eine Gemeinde eins bleibt, das kostet Anstrengung. Wer Gottes Kind ist, und im Geist sind wir alle Gottes Kinder, der hat viele Geschwister. Und jeder von euch, der Geschwister hat, der weiß, dass Geschwister sind oft anstrengend. Manchmal kann man den Eindruck haben, ich liebe meine Geschwister sehr. Ja? Meine beiden jüngeren Geschwister liebe ich sehr. Als älterer Bruder fühle ich mich auch verantwortlich für sie und zu gucken, dass ihnen gut geht. Und trotzdem, manchmal hat man das Gefühl, der einzige Grund, das einzige Ziel, wofür die auf der Welt sind, ist, um mir auf die Nerven zu gehen. Wenn die unter euch, die leibliche Geschwister haben, können das wahrscheinlich bestätigen. Ich nehme an, die meisten. Ja, genau. Oder anders, Geschwister können einem auch peinlich sein. Ne? Denke ich, ach Mensch, nee, mit dir will ich nicht gesehen werden. Was die von sich geben, wie der sich wieder benimmt. Ne? Wie ist das, wenn ihr an eure Geschwister in der Gemeinde denkt? Oder wenn ihr euch mal umguckt? So viele wunderbare Menschen hier? Ja, schon. Ich finde, ihr seid alle wunderbar und sehr liebenswert. Aber wahrscheinlich sind da trotzdem manche dabei, wo ich denke, ja, Schwester, ich versuche auch dich zu lieben. Bruder. Oder für manchen gibt es eine Person, auf die sie gerade nicht gut zu sprechen sind. Ja? Oder da sind Menschen, mit denen man gar nichts anfangen kann. Auch Desinteresse kann die Liebe bedrohen. Nicht nur Streit und Auseinandersetzung. Wenn ich jemanden nicht kenne, nicht weiß, was den bewegt, wie kann ich dann für ihn da sein? vielleicht meint jemand, nein, nein, wir sind ja eine christliche Gemeinde, sowas gibt es hier nicht, sowas passiert hier nicht. Höchstens in ganz seltenen Ausnahmen. Das wäre ein löblicher Gedanke, aber leider hoffnungslos naiv. Ich habe noch keine Gemeinde erlebt, wo es nicht vorkommt, dass Menschen zum Beispiel aufeinander herabsehen. Teilweise wird in Gemeinden gelästert, da sind pubertäre Mädels, nichts gegen euch, ein Witz dagegen. Und sicherlich kommt das auch bei uns in Bremerhaven vor. Klar, ein schmackhaftes Gerücht. Oh, weißt du was? Weißt du, was ich gehört habe, wo der Bruder so und so neulich angeblich gesehen worden sein soll? Weißt du, was ich über Schwester XY gehört habe? Das erfordert viel Kraft, da Nein zu sagen. Nein, das will ich nicht wissen. Das interessiert mich nicht. Oder es interessiert mich schon, aber ich möchte es trotzdem nicht hören. Ja? Wer kann dem widerstehen? Das freut mich, dass du das schaffst, ja. Aber ihr Lieben, so ist der Weg der Welt, so ist der Gang der Dinge, so ist das Herz des Menschen. Das ist, wie Menschen überall miteinander, beziehungsweise in dem Fall gegeneinander leben. Aber hier, in der Gemeinde Jesu Christi, soll es anders sein. Das ist etwas, was manchmal unsere Kraft übersteigen kann, was wir aber auch nicht aus eigener Kraft schaffen müssen. Weil Gott uns seine Liebe erweist und gerade da, wo er sie erweist und da, wo wir uns darum bitten, da können wir es, da schaffen wir es, einander liebevoll zu begegnen. Weil Gott uns gnädig ist, können auch wir einander gnädig sein. Wir wollen gleich nach einem Lied gemeinsam das Abendmahl feiern. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dem Brief, wo er sich so sehr um die Einheit und um die Liebe in dieser zerrütteten Gemeinde bemüht, der Kelch des Segens, damit ist der Abendmahlskelch gemeint, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es. So sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Der Brotleib in diesem Fall war schon vorgeschnitten. Also in mehreren Teilen. Das Zeichen ist, glaube ich, trotzdem klar. Jesus hat sich hingegeben für jeden Einzelnen von uns. Und nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für die ganze Gemeinde, die eins ist miteinander. Die eins ist in seinem Geist, ob wir das wollen oder nicht. Bevor wir das mal feiern, wollen wir uns im Lied und in der Stille selber prüfen. Wie ist das bei mir? Gebe ich der Liebe, die Jesus in mir weckt, die er noch darüber hinaus in mich hineingeben möchte, gebe ich dem genug Raum in meinem Herzen? Welche sind die Menschen, die ich vielleicht verletzt habe mit meinen Worten, mit meinen Taten? Gibt es jemanden, den ich um Verzeihung bitten muss? Oder gibt es Menschen, die mich verletzt haben, die mir Verletzung zugefügt haben? In dieser Gemeinde, woanders, in der Welt oder in einer anderen Gemeinde? Wenn du es kannst und dir fällt jemand ein, wenn du es kannst, dann sprich ihm Vergebung zu. Und wenn du sagst, ich kann das noch nicht, weil die Verletzung ist vielleicht zu frisch oder zu tief, dann ist das manchmal schwer. Dann bitte Gott darum, dass er dir die Kraft dazu schenkt, zu vergeben, dass er dir die Bereitschaft dazu schenkt, dazu zu vergeben, dass wir Frieden finden können. Wer Streit sucht, wird Streit finden. Das ist einfach. Wer Frieden sucht, der wird auch Frieden finden. Wir feiern im Mahl die unendliche Liebe Gottes, dass er sich nicht zu schade war und seinen Sohn für uns hingegeben hat, in den Tod, um uns zu retten, um Gemeinschaft mit uns zu haben. So sehr liebt Gott uns, dass er bis zum Äußersten ging, dass er das ermöglicht hat. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Amen.